Ich glaube, die gesellschaftliche Haltung oder das Gefühl, dass die Kindheit so ein weicher, rosiger, sanfter, heiler Platz ist oder diese Annahme, die ist einfach überhaupt nicht wahr, sondern Kindheit ist für ganz schön viele Menschen, glaube ich, ein durchaus schmerzhafter und einsamer Ort. Und gerade da ist gerade die Kunst so ein guter Kommunikationsraum. Also es gibt einfach, außer vielleicht die Natur, nichts, was besser ist.
Sagt Rebecca Raue. Sie ist in einem sehr kunstsinnigen Haushalt in Berlin aufgewachsen. Sie hat bei Georg Baselitz und Rebecca Horn selbst Kunst studiert und die Initiative EFRA gegründet, mit der sie in Hunderten von Workshops Tausende von Kindern zu Atelierbesuchen mitgenommen hat. Gerade ist ihr Buch Gedankenspielen verstecken erschienen. Darüber wollen wir jetzt im Weltkunst-Podcast miteinander sprechen. Und so frage ich dich, liebe Rebecca, was macht die Kunst?
Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, liebe Lisa. Die Kunst ist ja gerade wirklich ganz schön wild. Also es war viel los. Ich war in Venedig bei der Biennale und jetzt war gerade Basel. Für mich steckt die Kunst schon auch in großen Fragestellungen gerade, weil sich gesellschaftlich ja so vieles zuspitzt. Auch nach der wirklich erschreckenden Europawahl, oder vielleicht ist sie nicht so erschreckend, sondern vorhersehbar, aber trotzdem tut es wahnsinnig weh. Und ich finde, dass die Kunst sich immer weniger in diesem Elfenbeinturm befinden kann oder darf und dass es vielmehr darum geht, wirklich Räume zu öffnen, die für alle da sind und in denen Gespräche stattfinden können, in denen Austausch stattfinden kann. Ja, wir müssen jetzt alle mitmachen, also um das Ding zu rocken, das Leben, die Welt. Und daran ist die Kunst ganz doll beteiligt, aus meinem Blick.
Was ich sehr, sehr bewundere und wirklich fantastisch finde, ist, wie du dich mit Kindern engagierst. Weil die Kunst, du hast jetzt gerade das Wort Elfenbeinturm erwähnt, also die Kunst als etwas Abgehobenes, was nicht zugänglich ist für alle, das ist ja auf jeden Fall ein Problem. Und es ist so toll, dass du Kinder auf eine so kluge und amüsante und freundliche, mitreißende Art an den Kunstbetrieb heranführst. Also ich finde es auch toll, ich bin ja selber auch Kunsthistorikerin, aber auch Journalistin, dass du sogar ein journalistisches Format entwickelt hast, wie du Kinder mit Künstlern und Künstlerinnen zusammenbringst. Vielleicht kannst du mal was dazu erzählen. Wann hast du diese Initiative EFRA gegründet?
Also erstmal danke für die Komplimente. Es ist nicht so eine ganz einfache Frage. Ich mache das seit 2012 aktiv und dann aber als gemeinnützige Unternehmerinnengesellschaft 2018. Weil irgendwann war es mehr als ein Kunstprojekt und brauchte so eine eigene Form. Aber darüber nachdenken, das zu machen, tue ich tatsächlich schon seit ich 16 bin. Also es ist wirklich ein ganz, ganz alter Wunsch oder ja, etwas, was mir schon immer als wichtig erschien.
Das heißt, du hast selbst ja keine Hemmschwelle, wenn es um Kunst geht, weil du wirklich mit Kunst aufgewachsen bist. Aber mit 16 schon zu denken, wie kriegt man andere Kinder dazu, das auch gut zu finden oder interessant zu finden, wie kam das? Also gibt es da so Momente, wo du gemerkt hast, dass du einen Zugang hast, den andere einfach nicht haben?
Also erstens, keine Hemmschwelle stimmt nicht. Da können wir auch nochmal drüber reden. Aber ja, also für mich waren tatsächlich schon in der Kindheit Bilder und Kunsträume, auch das Theater, super wichtige Erfahrungsräume und auch so Echoräume zu der Frage, was ist eigentlich das Leben und wer bin ich hier? Und irgendwie hat es mich traurig gemacht, dass für viele meiner Gleichaltrigen diese Räume irgendwie gar nicht offen zu sein schienen. Und ich weiß noch, ich glaube, da war ich so 11 oder 12 und da waren wir 4 Kinder in der Emil Schumacher Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie. Ich kann das noch nachzeichnen. Und die anderen Kinder waren eben mit dabei irgendwie. Und dann habe ich mir ausgedacht, dass wir durch die Ausstellung gehen, also alleine und dann wieder zusammenkommen und jeder von uns ein Bild beschreibt. Und dann müssen die anderen das suchen. Und bei Emil Schumacher ist es ja gar nicht so einfach, das zu beschreiben oder eine Geschichte sich dazu zu überlegen. Und es hat so Spaß gemacht. Und von solchen Geschichten kann ich dir ganz viele erzählen. Und es hat eben den anderen auch Spaß gemacht und die Liebe dazu weitergeben, das hat mich schon immer total inspiriert. Und ich glaube, dass Kinder mit ihrer kindlichen Fantasie und dem, was Kinder tatsächlich auch noch wissen, was dann mit der Pubertät oft so weggedrückt oder verloren geht, dass die damit richtig eine Dialogfähigkeit mit der Kunst haben, die wir unterschätzen. Und Ich glaube, die gesellschaftliche Haltung oder das Gefühl, dass die Kindheit so ein weicher, rosiger, sanfter, heiler Platz ist oder diese Annahme, die ist einfach überhaupt nicht wahr, sondern Kindheit ist für ganz schön viele Menschen, glaube ich, ein durchaus schmerzhafter und einsamer Ort. Und gerade da ist gerade die Kunst so ein guter Kommunikationsraum. Also es gibt einfach, außer vielleicht die Natur, nichts, was besser ist, scheint mir.
Toll, das Emil Schumacher würde ich am liebsten gleich mitspielen. Ja. Weil man auch versucht, Worte zu finden für etwas, was abstrakt ist. Also
und immer auch was von sich erzählt natürlich. Ja. Ne? Also das finde ich auch das Spannende. Da war ich auch vielleicht 12, 13 und bei unseren Nachbarn, weiß ich noch, als mir auf einmal aufgefallen ist, dass wir jetzt beide sagen, dass das rot ist, das ist ja so eine Abmachung. Aber vielleicht siehst du ja rot als mein Blau oder so. Das stimmt wahrscheinlich nicht, weiß ich heute. Aber darüber habe ich so viel nachgedacht. Und dieses darüber sprechen, was macht denn rot mit mir oder was assoziiere ich damit, das fand ich damals schon so spannend. Also dieses Übersetzen und dadurch neue Räume schaffen und auch Zugänge zueinander, so wer wir eigentlich sind und wie wir das hier wahrnehmen. Also immer dieses so ein bisschen das Leben auch ein bisschen aus so einer Außenseiterinnenposition zu betrachten und zu sagen, was machen wir hier eigentlich? Ja, das ist mir total wichtig. Und das habe ich mir wirklich als Kind so vorgenommen, weil ich dachte, das geht den Menschen so verloren. Und ich wollte das nicht, dass mir das als Erwachsene verloren geht.
Super. Also du sprichst mir irgendwie auch aus dem Herzen, weil mir das auch so ein Anliegen ist, Kunst zu vermitteln. Also bei mir geht es dann auch zum Beispiel so, dass ich denke, wenn mir, also im Studium zum Beispiel in der Kunstgeschichte, wir haben was über Barockarchitektur gelernt und dann öffnet es einem ja die Augen und auf einmal kann man eine Fassade lesen. Das ist wie wenn man eine Sprache lernt und dann habe ich auch immer gleich so das Gefühl gehabt, ich möchte es gern weitergeben. Ich möchte auch den anderen Menschen auch diesen Schlüssel an die Hand geben, weil das sind Schlüssel für Räume, die einen auch irgendwie glücklicher machen oder mehr Verständnis für die ganze Weltgeschichte mit an die Hand geben.
Das ist ein total wichtiger Punkt, finde ich, dieses glücklicher machen. Weil das inzwischen ja tatsächlich nachgewiesen ist, dass Kunst, also einerseits Kunst machen, aber auch Kunst konsumieren oder in Kunsträumen sein, glücklicher und gesünder macht. Das sagt, finde ich, ganz viel darüber aus, wie wichtig es ist, diese Kunsträume für alle und als demokratische Räume zu öffnen. Weil ich glaube, dass die Situation, in der wir gesellschaftlich gerade stecken, tatsächlich auch damit verbunden ist, dass die Depressionsraten auch bei Kindern und Jugendlichen schon enorm in die Höhe steigen. Also ich glaube, um 27% ist es krasser geworden in den letzten 4 Jahren. Oder also es ist wirklich, wenn man sich die Zahlen anguckt, einfach nur total erschreckend. Und was heißt das denn? Das heißt doch, dass ganz viele von uns nicht mehr klarkommen mit dieser Welt, wie sie uns präsentiert wird. Und auch das in die Zukunft hineinwünschen und überhaupt Visionen haben von einem Leben, wie es sein könnte und wie es sich gut anfühlt, das fehlt total. Und das wird auch nicht geübt. Und dabei ist es ja so, wenn wir das üben, wenn wir uns etwas vorstellen, dann können wir es auch erschaffen oder dann haben wir die Kraft, dahin zu gehen. Und ich glaube, dass die Kunst dann eine Schlüsselfunktion haben kann, wenn sie denn genutzt wird. Und für so viele Menschen ist es halt ein verschlossener Raum und die fühlen sich dann nicht eingeladen.
Und Kunst hat ja auch sehr viel mit Dialog zu tun. Also Kunst kann ein Dialog sein zwischen Kunstwerk und Mensch, aber Kunst ist auch Anlass, mit anderen Menschen in Dialog zu kommen, wie du dein Spiel mit Emil Schumacher erklärt hast, dass man sich eben untereinander über Kunstwerke unterhält. Und das ist ganz wichtig in unserer Zeit, wo es immer mehr alles polarisiert ist und immer mehr Menschen denken, dass sie überhaupt nicht mehr miteinander sprechen können, dass da wieder Dialoge gefunden werden. Vielleicht ist ja die Kunst auch ein Feld, das dann doch auch aus dieser Abgehobenheit, Kunst soll nicht zu abgehoben sein, aber es liegt ja auch eine Qualität darin, dass Kunst abgehoben ist über dem Alltag.
Völlig, ja. Also total. Es hat ja auch das Spirituelle oder diese Sinnsuche, die im Künstlerischen auch verhandelt wird, weil diese Räume gesellschaftlich ja auch immer weniger werden. Und ja, wir sehen das ja auch in Projekten mit den Kindern, was die uns spiegeln und was sie dazu sagen, welche Räume sie bräuchten und so. Ne? Also es gibt ja auch ein klares Bedürfnis bei den Kindern, was eigentlich für sie da sein sollte und eben nicht da ist.
Also was mir ganz toll gefallen hat bei der Ausstellung im Haus Kunst Mitte, Gedankenspielen verstecken, das war ja letztes Jahr, dass die Kinder Atelierbesuche gemacht haben mit dir und journalistisch tätig wurden, das heißt Interviews geführt haben mit den Künstlern und Künstlerinnen. Kannst du das erzählen, wie das war, was dich da vielleicht besonders überrascht hat oder was eine besondere Herausforderung war?
Also das ist eins unserer Kernprojekte, die wir jetzt dieses Jahr gerade einen Abschluss gehabt, auch in ein bisschen veränderter Form weitergeführt haben. EFRA unterwegs heißt das und die Kinder lernen mit einer Radiojournalistin, also die kommen zu uns in Gruppen von 12 Kindern. Diesmal war es ein bisschen anders, aber eigentlich sind es immer 12. Einfach weil mehr Kinder kann ich nicht verantworten in den Ateliers, das wird dann zu wild. Aber es sind 12 Kinder, Grundschulkinder zwischen 9 und 12 Jahren alt, die im Schulalltag, also die Schule muss ja sagen, die Lehrerin muss ja sagen, es muss jemand geben, der oder die die Kinder begleitet. Die kommen zu uns, lernen eben Interview führen, meistens mit Ilka Lorenzen vom Deutschlandradio. Und dann lernen sie analog fotografieren mit Michael Bennett und dann ziehen sie los in mindestens 4 Ateliers. Und an diesen ersten beiden Tagen gibt es dann auch Nudeln und wir lernen einander kennen und die machen große Bodymaps und da gibt es verschiedenste Tools noch rundherum, um dieses Üben von Fragen stellen.
Darf ich einhaken? Bodymaps. Du sagst so Bodymaps, als wärst du
das Natürlichste von der Welt.
Was ist eine Bodymap?
Wir machen den Boden im Atelier ganz voll mit weißem Papier und dann dürfen sich die Kinder hinlegen und immer ein Kind zeichnet den Umriss des anderen Kindes, sodass nachher alle Umrisse auf dem Boden sind. Und dann schreiben die Kinder in die Stirn, wovon sie träumen, in den Mund, welche Sprachen sie sprechen, in die Ohren, welche Musik sie gerne hören, ins Herz, wen sie lieben, in die Hand, was sie gerne machen, in die andere, was sie gerne schenken, in die Beine, was sie in der Zukunft mal werden wollen und was sie gut können, glaube ich, habe ich jetzt vergessen. Und natürlich in den Bauch, was sie gerne essen. Also manchmal sagen die Kinder dann noch, mach doch noch eine Blase, worüber du viel nachdenkst und so. Also man kann das ja natürlich dann noch ausbauen. Aber das ist total schön, erstens, weil es uns ganz doll darum geht, dass die Kinder individuell gesehen werden und das am Anfang zu machen mit noch ein paar anderen Dingen, öffnet einfach einen ganz anderen Raum, auch um das Interview führen nachher zu üben, weil dann merkt man auch, dass Kinder, auch wenn sie in einer Klasse sind seit 4, 5 Jahren, gar nicht wussten, dass ja, dass das andere Kind die und die Sprache spricht oder wirklich du guckst das oder das wissen die vielleicht noch, aber du schenkst gerne Aufmerksamkeit oder so. Also es ist einfach ein schönes Tool, um sich selber zu zeigen und zu reflektieren, was sind so meine Stärken auch oder wer, was macht mich eigentlich aus? Also mit dem Interview führen und dem Fotografieren, wohlgemerkt analog, also das auch überhaupt erstmal sehen, dass es analoge Fotografie gibt, wie so ein Film funktioniert, dass das mit Licht zu tun hat und so, das ist ja, die wissen das gar nicht. Und dann aber auch, was gibt es, du kannst ja Querformat, Hochformat, welche Perspektive du einnimmst, was möchtest du erzählen, warum möchtest du das erzählen und so weiter. Genau, und so sozusagen ausgestattet gehen dann die Kinder in Ateliers und die Atelierbesuche sind inzwischen, wir hatten schon so andere Stufen, aber sind die von uns zwar vorbereitet, aber die Kinder bereiten sich eigentlich nicht auf die Künstlerin oder den Künstler vor, sondern es ist wirklich, die Tür geht auf und manchmal ist es ein Riesenraum und manchmal ist es ein ganz kleiner Raum und manchmal ist es chaotisch und manchmal ist es eine Performerin und manchmal ist es ein Maler. Und natürlich liegt mir kuratorisch auch daran, dass dieselben 12 Kinder nicht bei 4 weißen Frauen über 40 sind, die malen, sondern dass es da eine Diversität gibt an verschiedenen Aspekten. Genau, die Kinder kommen rein, manchmal machen sie erstes Foto, also es ist Stille und die gucken und jedes Kind darf ein analoges Foto machen. Wir haben so kleine Kameras und dann gibt es halt das Interview und da gibt es immer 2, 3 Kinder, die das Interview führen dürfen und 2, 3 Kinder, die die Technik machen dürfen. Das finden sie wahnsinnig toll, diesen Knopfdruck. Ich weiß nicht warum, aber es ist eine große Attraktivität. Man hat dann ja auch noch so Kopfhörer an und muss kontrollieren, dass der Sound stimmt und so. Ja, und dann stellen die Kinder Fragen und wir üben eben vorher oder besprechen mit denen, was es für Bereiche gibt, worüber man fragen kann und so. Und dann entwickeln sich eigentlich immer wirklich sehr schöne Gespräche, weil die Kinder coole Fragen stellen und weil die sich im Atelier umgucken und sagen, warum hast du denn da diese Dose und da oben klebt ja das und das und was isst du zum Frühstück? Oder es sind auch ganz andere Fragen, das reflektieren auch die Künstlerinnen und Künstler. Und wir waren jetzt fast schon bei 70, dass diese Fragestellungen der Kinder eben sehr ungewöhnlich sind. Ne? Das sind ja nicht die aus dem Kunstkontext, da kommen Erwachsene, die zeigen wollen, wie viel sie schon über alles wissen, sondern es sind die Kinder, die ganz andere Fragen stellen und dadurch bahnen sich aber auch so Wege in die Biografien hinein. Und was ich immer wieder so berührend finde, ist, wie sehr der Funke überspringt von diesem, eine erwachsene Künstlerin oder ein erwachsener Künstler, der die genau das macht, wovon sie geträumt hat. Also so, ne, das ist ja irgendwie mit Kunst, klar, da leidet man auch mal und verdient zu wenig Geld oder das und das. Also ist ja kein einfacher Weg, aber auch darüber sprechen die Erwachsenen dann ganz offen. Aber es ist wirklich, es hat mit dem eigenen Traum zu tun, mit der Vision von Leben. Und allein das dass die Kinder das erleben, hat so viel Magie, die da drin steckt. Also dieses, die Kinder dürfen auf Augenhöhe, es ist ja auf Augenhöhe durch das Fragenstellen, sind die ja die, die sozusagen die Diskussion leiten. Allein das hat so viel Kraft. Dann dürfen sie innerhalb des Atelierbesuches immer noch irgendwas machen, wobei das jetzt nicht notwendigerweise ein Bild malen ist, sondern es kann auch ein Text schreiben oder es kann einen Drachen steigen lassen oder es kann die Badewanne mit Lila einfärben. Also wir haben schon jede Menge verrückte Sachen gemacht, was dann natürlich auch nochmal das Spektrum öffnet von überhaupt, was Kunst überhaupt ist, also was und was es sein kann und Kisten im Kopf irgendwie abbaut und neugierig macht und ja, oder das alte Gemüse bei Karin Sander an der Wand und dann sagen sie, na ja, bei Karin Sander ist es immer so und so. Und das finde ich einfach toll, wenn die auch so zu kleinen Meisterinnen werden und auch merken, das ist jetzt besonders, weil die Künstlerinnen, mit denen wir arbeiten, die begrüßen die Kinder einmal. Das ist jetzt auch nicht so, dass wir jedes Mal wieder zu der oder dem gehen, sondern das hat wirklich eine Einmaligkeit und was, wie ich finde, golden ist. Es ist wirklich so dieser besondere Moment für genau diese Kinder, genau diese Person.
Wie kommt der Kontakt zu den Schulkindern zustande?
Also inzwischen so haben wir ganz schön viele, die gerne mit uns arbeiten wollen. Wir achten darauf, dass es, ich glaube, man sagt nicht mehr Brennpunktschulen, aber dass es Kinder sind aus sozial eher weniger bevorteilten Kontexten sind. Einfach weil ich finde, wir geben da so viel rein, dass es einfach genau die erreichen soll, die das sonst eben, die noch nie in einem Museum waren und die jetzt auch am Sonntag nicht unbedingt jemand mitnimmt. Was nicht heißt, dass alle diese Kinder aus diesen Klassen so aufwachsen natürlich, aber man merkt schon, dass das einfach hungrige Kinder sind zum Beispiel oft. Oder also, dass da nochmal eine andere Dringlichkeit für dieses Gesehenwerden da ist.
Und das heißt, die Ausstellung Gedankenspielen verstecken, die hat dann Künstlerinnen und Künstler vereint, die auch besucht worden waren. Und wie haben die Kinder dann, haben die dann auch die Ausstellung gesehen und oder war das dann ein ganz anderer Kontext?
Also teilweise, weil also wir waren da, glaube ich, schon bei 55 oder so, von dieser Gruppe der Künstlerinnen habe ich dann 22 ausgewählt für die Ausstellung und jede hatte einen eigenen Raum. Das war mir total wichtig, weil diese Übersetzung dadurch stattgefunden hat vom Atelier. Ja, teilweise gibt es ja die Klassen dann gar nicht mehr, weil das waren auch SechstklässlerInnen. Und ob die dann mit ihren Eltern kamen, weiß ich jetzt nicht. Ja. Wir machen denen immer so EFRA-Ausweise, die dürfen dann umsonst in die Ausstellung. Ach, super. Aber auch wieder da, also das sind jetzt nicht unbedingt dauernd nur Eltern, die sich überall in Newsletter gleich eintragen und dann kommen, sondern insofern. Ja, also es war auf jeden Fall zum Pressegespräch, war eine Klasse da, die davor gerade EFRA unterwegs gemacht hatte. Das sind die dann so, ja, bei Karin Sonder war es so und so. Und die haben sich total gefreut, das da zu sehen. Aber daher kommt auch der Wunsch, dass wir gerne langfristig einen Ort hätten, damit die Kinder wissen, da können wir wieder hinkommen, da ist das dann wieder. Aber das ist im Moment noch nicht so.
Die Ausstellung war super. Ich bin ja kein Kind mehr, aber das war auch für Erwachsene ganz toll zu erleben. Fast jeder Raum war interaktiv wahrscheinlich.
Nicht ganz, ja. Okay. Nicht
weil wir schon über Karin Sander gesprochen haben, dass wer nicht da war, wer es verpasst hat, im Treppenhaus, das ist ein ganz altes Haus in der Bahnhofsgegend in Berlin, war so ein, eigentlich so muss man schon sagen, so eine Art Dreckstreifen an der weißen Wand im Treppenhaus. Und es stellte sich heraus, dass da ein Hund jahrelang sich entlang gedrückt hatte, immer an diesem Streifen entlang. Das heißt, der Schmutz kam aus dem Fell von diesem Hund und ist über Jahre so entstanden. Aber die Künstlerin hat es eben, also Karin Sander hat es eben erkannt und zur Kunst erhoben. Und dadurch hatte das was ganz, irgendwie was geisterhaft Schönes, weil das wie eine pudrige Wolke da an dieser weißen Wand klebte. Und es hat geholfen, dass ein Porträt vom Hund daneben hing. Das hatte was ganz Entzückendes, wie auch Bewegung und wie Zeit in so einem, eigentlich in so einem Pigmenthaufen sich abbilden kann. Das fand ich zauberhaft. Und wenn Kinder auch schon erleben, dass sowas eben auch Kunst sein kann, ich glaube schon, dass das sehr, sehr horizonterweiternd ist.
Also die Arbeit ist immer noch zu sehen. Die ist einfach im Haus Kunstmitte.
Ach so.
Tatsächlich passte das dann total gut. Und wir haben sie so mit in unsere Ausstellung natürlich genommen, weil wir auch ja bei Karin schon vorher im Atelier waren. Aber die kann man immer noch betrachten. Und ich fand auch, dass es ein ganz toller Einstieg war, weil es dieses Vergängliche und das Geschichtenerzählen, wie Kunst etwas, was war, festhalten kann und uns das Gefühl für etwas öffnet, was aber eben eigentlich nicht mehr sichtbar ist. Und es passt ja auch zu dem Titel der Ausstellung Gedankenspielen verstecken. Also da versteckt sich hinter dieser Spur versteckt sich diese, in dem Fall eigentlich die Geschichte dieses Hundes, der sich da immer dran rumgerubbelt hat. Mhm. Und dann gehen gleich so viele Gedanken damit durch, sozusagen.
Ja. Dann gab es auch ganz andere Sachen. Ich erinnere mich noch an die Höhle mit den Kaugummis von Daphna Maimon. Also ich kann es natürlich nicht so gut erzählen wie du. Man durfte sich einen Kaugummi in den Mund stecken und dann?
Dann sollte man darüber nachdenken, über eine Frage, die einen ganz doll beschäftigt. Am besten sollte man sie auch sagen. Und wenn man keine hatte, war es die Frage, ob man später mal Eltern werden möchte, also Mutter oder Vater werden möchte. Wenn man die Lösung zu dieser Frage, also oder eine Antwort darauf hat, dann durfte man den Kaugummi an die Wand kleben. Und dadurch ist so eine Kaugummiwand entstanden. Und das Ganze war aber in einer Installation, die sich mit Körperinnerem auseinandersetzt. Da hing diese riesige Zunge raus, wenn du dich erinnerst. Und es war also auch im Atelierbesuch ging es ganz stark um Ekel und warum sind innere Prozesse ekelhaft für uns und was ist Speichel, was passiert im Inneren eigentlich. Und das ist ja bei dem Kaugummi und dann war Covid noch gar nicht so lange her. Also dieses, wir haben da alle unsere Arme rumgeknabbelt und hängen das dann da an die Wand und das wird Teil der Installation. Ein spannender Raum und das unterstützt nochmal, was ich vorhin gesagt habe, dass es eben für mich auch in der Auswahl der Arbeiten nicht darum geht, also das muss so ein Verhältnis sein, aber dass es nicht nur um was Leichtes, Schönes, Sanftes, sondern auch, wie stehen wir zu einer nächsten Generation? Was beschäftigt uns eigentlich? Was ist im Körper? Was verbindet uns? Warum sind kleine Dinge eklig? Oder was ist mit Keimen? Wann macht das Angst? Und das sind eben Fragen, die Kinder ja genauso beschäftigen wie uns. Und Kunst kann den Raum dafür öffnen, dass wir uns gemeinsam darüber unterhalten. Und das ist so wichtig, glaube ich. Oder weiß ich, das ist einfach total wichtig. Das glaube ich nicht nur.
Ja, das war wirklich inspirierend. Auch die Idee, die ich da vorher noch nie hatte, dass man auf einer Frage eine Weile herumkaut. Und dann kann man sie aber auch aus dem Mund wieder rausnehmen und irgendwo hinkleben. Also dieses Konkretisieren von einem Gedanken, von einer Frage und einer Antwort, das fand ich wirklich toll. Außerdem fand ich noch toll, dass die wie eine Tropfsteinhöhle aussah und dann diese Kaugummis da auch so eine Art Gemeinschaft gebildet haben. Mhm. Also wirklich, also es waren viele super Arbeiten.
Ja, ich habe die Ausstellung so geliebt. Ja, das war so schön toll. Und immer wieder eben so neue Aspekte und auch wie einzelne Arbeiten miteinander geredet haben. So, das dann mit der Arbeit von Yorgos Sapuntsis hatte das ganz viel zu tun und wie man so leichte Wege da finden konnte. Und wir hatten ja jeden Morgen Workshops. Also die Idee von der Ausstellung war eben, ins Atelier dürfen immer nur 12 und wir wollten das öffnen für viel mehr Kinder. Und wir haben morgens fast immer, ich glaube nicht am Montag oder so, hatten wir Kinder in der Ausstellung, also Schulklassen, die wir dann aufgeteilt haben in 3 oder 4 kleinere Gruppen, auch wieder, um das Individuelle zu gewährleisten. Und meine tollen Team-Members hatten dann, jede hatte so ihre eigene Route durch die Ausstellung. Also wir haben natürlich abgesprochen, dass die sich dann nicht treffen und so, aber es gab eben welche, die sich mehr mit Klang oder so beschäftigt haben, andere mehr mit Gefühlen und dann haben sich so Wege eingeschrieben und dadurch immer wieder neue Kombinationen und neue Fragestellungen auch entwickelt, weil wir uns darüber auch austauschen konnten. Das war richtig toll, es hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, auch toll, die Mischung der Künstlerinnen und Künstler war toll. Es waren also berühmte Künstler, Olafur Eliasson, Jeppe Hein und dann eher Jüngere, die noch nicht so einen großen Namen haben. Also ich mag auch sehr gerne Anna Prywatzki und ihren Bienenblütenhandschuh, mit dem man die Bienenarbeit nachholen kann, die Bienen nicht mehr machen. Ja, und das ist ja jetzt als Buch herausgekommen. Das Buch ist auf Englisch. Mhm. Wie kommt's?
Warum?
Thoughts Play Hide and Seek.
Ja, das ist auf Englisch rausgekommen, weil ich im Laufe der Ausstellung mitbekommen habe, dass dieser Ansatz oder diese Fragestellung, wie wir das machen, dass da, glaube ich, schon was Innovatives dran ist und dass es vielleicht hoffentlich eine Wichtigkeit auch in diesem internationalen Diskurs über wie gehen wir mit Kunst und Kindern um, eine Stimme haben kann. Und viele der Künstlerinnen, nicht alle, aber einige sprechen Englisch und irgendwie war es mir wichtig, das in so einen internationalen Kontext zu erheben. Wir werden noch eine digitale Variante entwickeln oder sind gerade dabei, die im Herbst hoffentlich rauskommt, die dann kostenlos und online zugänglich ist und auf Deutsch ist. Also da arbeiten wir dran, auch grundsätzlich an der Zugänglichkeit für Lehrerinnen und Lehrer, um so eine größere Reichweite zu bekommen. Und mir war es irgendwie wichtig, diese Einordnung in den Ausstellungsbetrieb oder in den Kunstbetrieb damit zu schaffen. Natürlich auch im Hinterkopf habend, dass das Geld immer knapp ist und dass wir einfach auch gucken müssen, wo wir uns da verankern, was unsere Bezugspunkte sind und dafür schien mir das hilfreich, das ja in Englisch zu machen.
Und alle, die jetzt zuhören und die es nicht vor Augen haben, es ist ein wunderschönes Buch mit fantastischen Farben. Also die Seiten haben die schönsten Farben, die man sich vorstellen kann. Und es sind verschiedene Papiere, die dann so miteinander, die verschiedenen Sektionen in verschiedenen Papieren und tollen Fotos. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Im Hatje Kanz Verlag erschienen und auch mit Unterstützung von Volkswagen Group. Wie sieht's aus mit den nächsten Projekten von EFRA? Also EFRA unterwegs existiert nach wie vor, stimmt's?
Ja, in leicht abgewandelter Form. Wir haben gerade den Luxus, dass wir große Räume in Kreuzberg bespielen dürfen als Zwischennutzung. Und das kam wirklich sehr unverhofft. Schwupps standen wir da drin und dann haben wir gedacht, okay, dann testen wir doch jetzt mal, wie es ist, wenn wir EFRA zu Hause machen. Also wenn wir mit ganzen Klassen arbeiten, was für die Schulen natürlich schon einfacher ist. Die Künstlerinnen sind zu uns ins Atelier gekommen. Das ist jetzt abgeschlossen. Die waren alle viermal da. Die waren immer ganze Tage da. Wir haben jedes Mal Essen gekocht und die KünstlerInnen waren da. Toll war, dass man ganz anders in dem Raum natürlich arbeiten konnte, weil wir das ganze Material da haben. Super war auch, dass die Kinder, eigentlich schade, dass es jetzt vorbei ist, haben wir heute gerade besprochen, weil die Kinder immer sicherer wurden in diesen Räumen und weil wir auch so eine kleine Leseecke haben und einen Raum, wo man zu zweit drin sein kann. Also auch so Rückzugsmöglichkeiten existieren. Also da war vieles gut. Natürlich war es schade, dass wir nicht in den wirklichen Ateliers waren, weil ja, manchmal hat dieser direkte Zugang zur Kunst dann schon ein bisschen gefehlt, weil das wurde zwar übertragen und natürlich, wenn die Künstlerin erzählt und teilweise haben wir das dann auf Video, manche haben was mitgebracht, aber das, was das Atelier ausmacht, auch so den Geruch und so, das ist schon ganz schön toll. Und das hat gefehlt. Dafür haben wir ganz tolle Sachen gebaut und gezeichnet und riesige auf dem Boden Skizzen. Also es ist auch ganz viel Tolles passiert. Also es gibt Vor- und Nachteile. Und so eine ganze Schulklasse, ich habe wirklich Respekt vor jedem Lehrer, jeder Lehrerin, ist wirklich nochmal was ganz anderes als 12 Kinder. Da braucht es einfach mehr hinschauen. Super anstrengend, das zu halten die ganze Zeit. Aber auch schön. Also es hat immer so alles so seine Vor- und Nachteile. Und das ist gut, glaube ich, das auszutesten und zu probieren.
Kannst du dich an irgendwelche Reaktionen von Kindern erinnern, die dich irgendwie besonders beeindruckt haben? Entweder, also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es auch, sagen wir mal, eine Art Klassenclown gibt, die irgendwie Kinder, die hart zu knacken sind, bis sie sich mal öffnen und andere vielleicht von Anfang an.
Ich liebe Kinder, die hart zu knacken sind. Also das ist mein Spezialgebiet. Gerade so Stänkerer oder so. Nee, wirklich, weil ich es so schön finde, eben durch das Individuelle und das Fragen stellen und sich denen zuwenden, wie schnell gerade in dem Alter noch so eine Wende zu schaffen ist. Also ich kann nicht nachprüfen sozusagen, wie nachhaltig das ist, aber dieses genau da hineingehen und mit denen gucken und die in dem stärken, was sie brauchen oder was sie wollen, wie sehr das Klassenkontexte verändert und das Kind verändert, das finde ich immer richtig toll. Also das ist so mein Liebstes. Ich habe ein paar so Sätze, wir haben die auch mal auf Postkarten gedruckt. Ein Mädchen hat mal gesagt, bevor ich bei EFRA war, dachte ich, die Welt hatte nichts mit mir zu tun. Seitdem ich bei EFRA bin, weiß ich, dass die Welt sehr viel mit mir zu tun hat. Das ist tatsächlich so einem Kernsatz für mich geworden, weil genau darum geht's. Also ein bisschen ist es so, dass wir die Kunst benutzen dafür, dass die Kinder lernen, dass sie dazugehören und dass ihre Stimme zählt. Und das ist eigentlich die Hauptaussage. Deswegen ist es für mich auch fast oder ganz doll mehr eine demokratische Arbeit als eine künstlerisch. Also natürlich ist es total künstlerisch und so wie wir es denken und wie wir es machen, ist es auch verrückt künstlerisch. Aber es geht wirklich darum, Demokratie zu üben. Es geht ganz tief um diese Frage, wie schaffen wir, dass sich jede von uns, ja, Gehör, also dass sie das Gefühl hat, dass das zählt, was sie macht. Auch wenn sie nichts macht, macht sie was. Also es ist einfach, wir sind alle hier zusammen auf dieser Erde und viel zu wenige haben das Gefühl, dass das, was ihre Herzen bewegt, gar nicht zählt. Und das wollen wir ja ganz doll, also daran arbeiten wir. Und insofern ist diese Aussage von dem Mädchen, hat mich sehr berührt und da habe ich gedacht, ja, genau deswegen machen wir das, damit ihr merkt, dass die Welt sehr viel mit euch zu tun hat, weil das ist so und wir haben auch viel miteinander zu tun und so.
Ihr bewegt ja nicht nur die Kinder, ihr bewegt auch die Erwachsenen. Ist es denn so, dass die Kunstlehrerinnen und Kunstlehrer da auch mitmachen dürfen und kriegen die dann auch was an die Hand? Also ich kann mir vorstellen, dass die auch super inspiriert sind und Bodymaps oder sowas euch abschauen und für die nächste
Klasse
benutzen.
Dürfen sie uns abkaufen, wir haben die sogar zum Kaufen inzwischen.
Wie kann man eine Bodymap abkaufen?
Also bei uns im EFRA-Studio liegen die und die kosten irgendwie klein 5 und groß 20 oder so und kann man auch bestellen. Die sind zugänglich sozusagen.
Das sind dann große Blocks mit diesen
Formen. Also eine große kostet 20 Euro.
Aber ist das dann die Bodymap von jemand Bestimmtem?
Nee, das ist einmal
ein Muster.
Also wie so ein Muster, genau, wo aber die Fragen drin stehen. Das heißt, du kannst die auch wie ausmalen oder so. Das ist auch schön zum. Und wir haben ja auch die Gefühlslandkarte, also eine Landkarte, die auch im Katalog ist, eine Landkarte, wo du verorten kannst. Da ist das Meer der Tränen und da ist der Vulkan der Wut und die Häuser der Neugier und so.
Die Insel der Stille.
Die Insel der Stille. Richtig. Es sind nicht nur Kunstlehrerinnen, die zu uns kommen, es sind auch viel so Deutsch und Klassen, also meistens eher so Klassenlehrerinnen. Doch, ich glaube, das macht denen Spaß und die sind inspiriert und was natürlich, also das haben ja auch so andere Projekte mit Kindern an sich, dass die Lehrerinnen dann halt die Kinder ganz anders erleben in diesem Kontext, ne? Und sehen, was für Qualitäten die eigentlich da und dort haben und dass so Klassenstrukturen neu gemischt werden, das ist, glaube ich, total wichtig.
Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit würdest du reisen?
Ich würde 100 Jahre zurückreisen, um mir das anzugucken. EFRA, der Name kommt von meiner Urgroßmutter, die Ephraimson hieß und eben um diese Zeit in Berlin gelebt hat, als Jüdin dann später in Theresienstadt war. Aber um zu verstehen, was sind die Strukturen und wie können wir heute aufmerksamer damit umgehen.
Was ist dein wichtigstes Werkzeug?
Meine Intuition.
Wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das?
Manchmal denke ich, ich wäre ein Igel. Und als wir das an Weihnachten mit der Familie gespielt haben, haben alle gesagt, ich wäre so ein Wal oder sowas. Und das passt auch gut, weil ich auftauche und dann wieder in den Tiefen schwimmen muss, möchte.
Welches Spiel spielst du gerne?
Ich liebe Spielen und es gibt ein Spiel, das heißt dreimal darfst du raten. Das spiele ich total gerne, aber wir kennen jetzt schon alle Fragen eigentlich. Da muss man so dieselben Fragestellungen seinem Team übermitteln, Pantomime sprechen und nur Geräuschen. Und es wird einfach immer ein bisschen schwieriger und das Kreative da drin und das Zuhören und das mag ich total gerne.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Also so Salbei liebe ich, aber in der Kombination mit Rot und überhaupt mag ich Kombinationen eigentlich lieber als einzelne Farben.
Hast du einen wiederkehrenden Traum?
Oh. Als Kind habe ich ganz viel von so Männern oder Wesen, die mich verfolgt haben, geträumt. Und ich glaube, das hat mit einer Fragestellung zu Einsamkeit und Verbindung, deswegen vielleicht auch die Verbindung von Farben und auch die Arbeit, die ich mit EFRA mache. Und jetzt habe ich das nicht mehr. Es gibt so Räume, in die ich komme, die schön sind. Aber ich habe, der ist nicht mehr da.
Hörst du Musik beim Arbeiten?
Ganz schön selten. Tendenziell ist mir das Leben eher zu laut. Und ich habe es total gerne, wenn es still ist. Manchmal Johnny Cash oder so Fado oder auch Yoga-Lieder, wo ich laut mitsingen kann. So, das finde ich
Yoga-Lieder zum Mitsingen?
Ja, zu Mantren. Super. Die Shakti.
Zu welchem Thema würdest du dir einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
Zugänglichkeit und was Kunst mit Kindern macht und auch der Blick von Kindern auf Kunstwerke oder Fragestellungen. Das fände ich total toll, sowas dazu.
Kannst du eine kleine oder große Lebensweisheit mit uns teilen?
Ich versuche immer wieder darauf zu achten, was sind die stillen Stimmen in mir und denen Raum zu geben, um einen Ausgleich zu haben, also um im Außen und im Innen irgendwie lichtvoll sehen zu können und damit zu gehen.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Rebecca. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ebenso.
Die Volkswagen Group fördert Kulturprojekte im In- und Ausland. Interessierte haben zum Beispiel mit Volkswagen Group Art for All jeden Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr freien Eintritt in die neue Nationalgalerie Berlin. Und im Kunstmuseum Wolfsburg gibt es anlässlich des aktuellen 30-jährigen Jubiläums des Hauses bis 4. August eine Jubiläumsausstellung mit Highlights aus der Sammlung unter dem Titel Welten in Bewegung. Freier Eintritt dank Volkswagen Group Art for All ist dort jeden letzten Mittwoch im Monat von 16 bis 21 Uhr mit jeweils einem speziellen Programm am Abend.